Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Fahrner.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Seit Samstag herrscht Krieg im Pulverfass Nahost. Hamas hat Israel angegriffen. Es gibt mittlerweile mindestens 1100 Tote, sehr viele Verletzte, Entführte, die als Schutzschild verwendet werden. Bei uns im Studio ist der Leiter der Außenpolitik der Tiroler Tageszeitung, Flo Weismann.
Danke für die Einladung.
Flo, war das anzunehmen, war das zu erwarten, dass Hamas Israel angreift in dieser Intensität?
Überhaupt nicht. Das ist das Verblüffende an der Situation. Niemand hatte das am Radar. Der israelische Sicherheitsapparat gilt als einer der besten der Welt und sozusagen das Territorium, das zu überwachen ist, ist ja sehr klein, der Gazastreifen. Trotzdem hat Israel offenbar keinerlei Vorwarnung gehabt und auch international waren eigentlich alle vollkommen überrascht. Das stellt jetzt ein bisschen sozusagen das Narrativ in Israel auch auf den Kopf, weil man in den vergangenen Jahren eigentlich gedacht hätte, man hätte sozusagen die Palästinenser unter Kontrolle. Also mir hat ein israelischer Sicherheitsexperte vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, die Palästinenserfrage ist Maintenance, also eine Art sicherheitspolitische Wartung. Man hat sich sicherheitspolitisch auf den Iran konzentriert und nicht gedacht, dass die Palästinenser in der Lage wären, oder in dem Fall nicht alle Palästinenser, sondern eine radikale Organisation, Israel derart massiv anzugreifen. Und man ist jetzt entsprechend geschockt und das wird sicher auch Konsequenzen haben.
Was passiert jetzt voraussichtlich als nächstes? Es hat den Angriff gegeben, Israel schlägt mit brutaler Härte zurück, die Zahl der Todesopfer steigt. Was ist jetzt zu erwarten in den nächsten Tagen, vielleicht auch nächsten Wochen?
Die Situation ist im Fluss, sie ändert sich praktisch stündlich und es ist natürlich schwierig, Prognosen zu treffen. Heute Morgen ist noch gekämpft worden in Israel. Vor kurzem ist die Meldung gekommen des israelischen Militärs, dass man die Lage im Grenzgebiet weitgehend unter Kontrolle habe. Womit jetzt alle rechnen, auch wenn das noch nicht offiziell gesagt worden ist, ist eine Bodenoffensive im Gazastreifen. Vor der fürchtet man sich natürlich auch. Das ist einerseits für Israel ein großes Risiko, militärisch da in sich in einen Häuserkampf zu begeben, einem asymmetrischen Gegner. Und andererseits natürlich droht eine humanitäre Katastrophe, weil dort ja viele Menschen auf engstem Raum leben und es praktisch unmöglich sein wird, Zivilisten ordentlich zu schützen. Noch dazu, wo die Hamas ja wahrscheinlich auch die vielen israelischen Geiseln als menschlicher Schutzschilde einsetzen wird.
Hätte so eine Eskalation verhindert werden können? Es war oft müßig, danach zu fragen, wenn die Eskalation bereits da ist, aber wäre das möglich gewesen?
Ja, die naheliegende Antwort ist natürlich, Israel hätte vielleicht im Bereich der Aufklärung und im Bereich der Sicherheitsarchitektur etwas anders machen können oder sollen. Aber langfristig muss man sagen, die wichtigste Vorbeugung von Konflikt ist natürlich eine Friedenspolitik. Und da hat eigentlich seit dem Friedensabkommen von Oslo 93, das sich jetzt gerade gejährt hat zum 30. Mal, da hat eigentlich eine ganze Generation von politischen Anführern versagt. Auf israelischer Seite genauso wie auf palästinensischer Seite und genauso wie auch international. Alle Verbündeten und Partner, die Vereinten Nationen, im Grunde haben alle, die in irgendeiner Form sich da für diesen Konflikt interessiert waren oder ein Interesse hatten, versagt. Und beispielhaft kann man vielleicht herausnehmen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, der eigentlich seit den 90er Jahren gegen Zugeständnisse an die Palästinenser kämpft und der auch immer aufgetreten ist in den Wahlkämpfen als Mr. Sicherheit, jemand, der für Stabilität und Sicherheit sorgt. Die Wirtschaft kann sich entwickeln, hat Israel als internationalen Partner angedient und jetzt steht er eigentlich vor einem Scherbenhaufen und ist möglicherweise auch an der Eskalation insofern nicht unbeteiligt, als er ja eine sehr rechtsgerichtete Regierung geformt hat, die Öl ins Feuer dieses Konflikts gegossen hat. Aber Netanyahu ist natürlich nicht der Einzige. Er ist nur eine sehr prominente Figur in diesem Nahen Osten.
Was sind denn voraussichtlich die längerfristigen Folgen jetzt auch dieses Konflikts? Weil Israel hat jetzt 300.000 Reservisten einberufen, sagt, wir sind im Krieg. Droht da ein Flächenbrand?
Es ist, wie schon vorhin gesagt, noch ein bisschen früh für Prognosen, aber womit man kurzfristig auf jeden Fall rechnen muss, ist natürlich, dass noch viel mehr Menschen sterben, dass es noch viel mehr Gewalt und Leid gibt, dass es im Gazastreifen zumindest eine humanitäre Krise geben wird, dass sich insgesamt auch die Lebensbedingungen der Palästinenser deutlich verschlechtern, auch in den besetzten Gebieten, wo Israel sich sehr bemühen wird, jeden möglichen Aufstand niederzuhalten. Das ist einmal sozusagen die unmittelbare Folge. Dann wird es möglicherweise innenpolitische Konsequenzen geben, sowohl bei den Palästinensern als auch in Israel. Das muss man abwarten. International eine der gravierendsten Folgen dürfte sein, dass das geplante Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel jetzt einmal auf Eis liegt. Von diesem Abkommen hatte man sich viel erwartet, eigentlich eine Veränderung der gesamten Atmosphäre im Nahen Osten. Es hat geheißen, Kooperation ist die Zukunft, Konflikt ist die Vergangenheit. Und das ist jetzt erst einmal, das dürfte erst einmal Geschichte sein. Und was man langfristig nicht vergessen darf, ist, dass in dieser ganzen Gewalt, die wir jetzt beobachten, natürlich auch der Keim zukünftiger Eskalationen liegt.
Ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen, aber gibt es in diesem Konflikt, in diesem Krieg möglicherweise Gewinner, Verlierer? Wahrscheinlich sehr viel mehr Verlierer, aber es wird es auch Gewinner geben können.
Man muss das natürlich den Begriff unter Anführungszeichen setzen, aber man muss befürchten, dass jetzt jene gewinnen, die auf Hass und Gewalt setzen. Ihre Saat geht auf und die Verlierer sind alle anderen. Das sind die Palästinenser im Gazastreifen, wie schon mehrfach erwähnt. Sind auch die Israelis, die sehr viele Tote zu beklagen haben, sehr viel menschliches Leid erlebt haben, die befürchten müssen, dass es auch wirtschaftlich jetzt noch weiter bergab geht. Das hat sich ja schon aufgrund der innenpolitischen Konflikte in den vergangenen Monaten sehr ungünstig entwickelt und das dürfte sich jetzt noch verschärfen. Verlierer sind letztlich alle, die darauf gehofft haben, zum Beispiel, dass dieses Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel allen Seiten helfen würde. Ich denke, es verliert auch die internationale Gemeinschaft, weil einfach ihre Konfliktlösungskapazität in Frage steht, weil das Völkerrecht hier vor Ort nicht gilt und weil eigentlich im Moment niemand eine Idee hat, wie man jetzt aus dieser Spirale herauskommen kann.
Was heißt das jetzt auch für die USA, die sich als Verbündeter Israels erneut ins Leben gerufen haben oder wieder betont haben und die EU, die haben diese Woche auch einen Krisengipfel.
Also für die USA ist, glaube ich, also für die Biden-Administration, um es zu konkretisieren, ist die Situation wirklich extrem schwierig. Joe Biden hat sich ja nicht gut verstanden mit Benjamin Netanyahu. Er war gegen Netanyahus Politik gegenüber den Palästinensern, gegen Netanyahus Justizreform und so weiter. Und hat aber dann versucht, auf eine andere Weise Einfluss zu nehmen, eben indem er diese Verhandlungen zwischen Israel und Saudi-Arabien oder es waren keine direkten Verhandlungen, aber indem er dieses Abkommen stiftet. Die Saudis hätten ja, das war der Plan, Sicherheitsgarantien der USA erhalten sollen im Gegenzug für die Normalisierung der Beziehungen. Und da war also die Idee, dass man auf diese Weise sozusagen Einfluss nehmen kann, dass es dann vielleicht in Israel sogar zu einer Regierungsumbildung kommt, weil Netanyahu mit seinen rechtsgerichteten Koalitionspartnern das wahrscheinlich nicht durchgebracht hätte. Es war eine Idee von einer Regierung der nationalen Einheit für dieses historische Abkommen und so weiter. Und das ist jetzt einmal alles auf Eis. Und vorläufig stehen die USA im Nahen Osten einfach einmal an. Europa war da immer ein bisschen der Juniorpartner, sag ich jetzt einmal, mit weniger Einfluss, zwar als Geldgeber vor Ort, aber mit weniger politischem Einfluss. Und man wird schauen, wie sich die Europäer jetzt da positionieren. Morgen gibt es eben dieses schon erwähnte Außenminister-Sondertreffen. Ich gehe davon aus, dass Europa sich ganz klar hinter Israel und gegen Terrorismus stellen wird. Und das ist sozusagen auch der kleinste gemeinsame Nenner. Aber die Frage ist, ob es dann auch irgendwelche Ideen gibt, wie es weitergehen könnte. Und man darf ja auch nicht vergessen, man darf ja auch nicht alle Palästinenser über einen Kamm scheren. Wir haben es hier mit einer radikalen Organisation, einer Terrororganisation zu tun. Das bedeutet ja nicht, dass alle Palästinenser so denken. Die meisten sind genauso Opfer dieses Konflikts, auch der Hamas, die die eigene Bevölkerung terrorisiert im Gazastreifen. Und die Frage ist, wie kann man in Zukunft gemäßigtere Palästinenser fördern? Wie kann man mit denen sprechen? Wie kann man dafür sorgen, dass es wieder eine legitime, demokratisch legitimierte Regierung gibt auf palästinensischer Seite, mit der man dann auch verhandeln kann?
Überall in Europa, auch in Österreich, werden jüdische Einrichtungen verstärkt jetzt bewacht. In Berlin hat es Demonstrationen gegeben, pro Hamas, das doch für sehr viele Irritationen geführt hat. Ist da die Gefahr jetzt, dass dieser Konflikt auch in Teilen nach Europa importiert wird?
Definitiv, definitiv. Es gibt, das lässt sich bei diesem Konflikt, aber auch bei anderen Konflikten, häufig beobachten, dass auch sozusagen die Exilgemeinde intensiv Anteil nimmt und dass es auch dort dann radikale Kräfte gibt, die versuchen, die Stimmung für sich auszunutzen oder hoch zu putschen. Ich glaube, dass der Schutz israelischer bzw. Jüdischer Einrichtungen absolut gerechtfertigt ist. Antisemitismus hat ja auch zugenommen schon in den vergangenen Jahren und das ist jetzt sicher eine sehr brisante Situation.
Flo Weismann, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Seinen ganz großen Durchbruch feiert er mit CFX vor 3 Jahren. Mittlerweile ist Amadeus-Preisträger, hat Gold, Platin gewonnen, ist auf verschiedenen Bühnen unterwegs und in verschiedenen TV-Shows bereits zu sehen gewesen. Heute ist er immer noch erst junge, 19 Jahre. Chris Steger, willkommen im Studio.
Hi, gefällt mir gewaltig, dass ich bei dir da sein darf.
Chris, ich glaube, ich würde sagen, wir hoch nochmal in das neue Album rein.
Passt.
War das wirklich eine gute Idee? Ich hab meinen Rucksack gepackt und ich hab da gesagt, dass wir unten ab jetzt nicht mehr sehen. Doch jetzt, wo ich vor dir steh, tut's mir weh. Ich frag mich, bin ich auf dem richtigen Weg? Aber zum Umdrehen ist jetzt eher schon spät. Und ob das gut war, ja, das wird man dann sehen. Das wird man dann sehen. Es wird alles so sehr, wie es sehr, so wie alles so sehr, wie es kommt. Es wird vielleicht nicht sehr, so wie es das wünscht ist, aber alles hat seinen Grund. Ich vertrau drauf.
Ja, das Album heißt Keine Garantie. Es sind wieder fetzige Dialekt-Songs oben. Das ist deine Richtung, oder?
Ja, es sind 13 neue Nummern oben und es hat uns viel Zeit, Schweiß und Herzblut eigentlich gekostet, dass wir die Nummern wieder geschrieben haben und ausgebracht haben. Und jetzt freut es uns umso mehr, dass wir sie im Herzzeit auszubringen haben können. Und jetzt können wir auch noch mal abwarten und schauen, was die Leute sagen.
Ja, ein paar der Nummern laufen ja auch schon sehr erfolgreich im Radio. Wie sind da die Erwartungen auch von deiner Seite? Wenn man so hoch gestartet ist, muss man natürlich auch wieder hoch nachlegen, oder?
Ja, ein paar Mal fragen sie mich, ob man da noch einen Druck hat, ob man unbedingt so ein Lied wieder nachbringen möchte, wie CFX. Und ich sage, weil das kann man auch gar nicht erzwingen. Das muss passieren, sowas. Wir machen wahnsinnig gern Musik, gell? Und dann schauen wir einfach, was passiert. Das Wichtigste ist einfach nur, dass wir einen Spaß dabei haben und dass es uns taugt.
Es sind nachdenkliche Liebessongs oben, es ist auch sehr zeitkritisches mit oben am Album. Wie würdest du selber das Album beschreiben, was deine Botschaft da auch war?
Ja, es geht um die Liebe, ums Leben und um die Freunde und das ist, glaube ich, einfach wichtig. Es sind ganz viele Gedanken von mir selber um, wo ich einfach das, was mich beschäftigt, nicht. Und es sind auch viele wahre Geschichten dabei, also fast jetzt Lidl oder einen wahren Kern dabei. Und ja, eigentlich kommt das, was mich beschäftigt, und das geht's in den Album.
Also man kann schon sagen, in diesem Album steckt zu 100% Chris Steger drinnen, oder?
Ja, ich eigentlich bei jedem Lied mitgeschrieben, außer bei dem Lied, was wir gecovert haben, aber sonst habe ich bei jedem Lied mitgeschrieben und es macht auch wahnsinnig Spaß, die Lieder zum Schreiben, zum Aufnehmen und vor allem zum Live-Spielen.
Wenn man sich jetzt alle Songs anschaut, das sind 13 Lieder mit oben. Gibt's einen Lieblingssong, der da ganz besonders am Herzen liegt?
Ja, ist aber schwierig. Also gibt's viele Nummern und von mir selber sage ich aber, die tauchen wir noch am Anfang schon. Und cool ist es, weil wir uns noch gar nicht raus sind, die Lieder, nachher hört man sie daheim gerne an. Und dann ist einem das gar nicht mehr so wichtig. Aber ich glaube, Keine Garantie zum Beispiel ist so eine Nummer, wo es mir mit dem Text wichtig ist oder Menschen, Kinder, wo es ein bisschen ein ernsterer Text ist und das taugt mir auch.
Der Kreativpartner ist der Christoph Straub. Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit?
Ja, der Christoph, den habe ich eigentlich schon seit Anfang an. Der hat mich damals angerufen und hat gesagt, Chris, mach mal ein Lied miteinander. Und dann haben wir Zerfix geschrieben. Und seitdem arbeiten wir eigentlich immer zusammen und machen ganz viele verschiedene Lieder, so wie auch bei dem Album.
Aber auch Lema und Josche ist mit dabei, zumindest beim Album. Welcher Beitrag ist von Ihnen gekommen?
Ja, mit Josche habe ich eine Nummer schreiben dürfen und mit Lema auch. Und es ist wahnsinnig cool, mit solchen Charaktere auch Songs zum Schreiben. Nicht? Da kann man sich erstens wahnsinnig viel anschauen, weil sie da auch schon ein bisschen länger im Geschäft sind wie ich. Und es taugt mir einfach, es macht auch Spaß, mit solchen Leuten was zu tun.
Wie geht's einem so, wenn man in diesem jungen, wirklich extrem jungen Alter so durchstartet? Da muss man doch eigentlich einiges verarbeiten. Natürlich ist ein lässiges Gefühl sicher, so erfolgreich zu sein, aber wie ist es da dir ergangen?
Nein, es ist immer ein mega Spaß. Und jetzt mal, wenn ich da früh munter wäre, sage ich danke an alle, die was das ermöglichen, an die Fans. Also, ich habe schon ein Privileg, dass ich das machen kann, was mir richtig viel Spaß macht, gell? Und jetzt mal, wenn ich die Nummern spiele, dann ist es einfach eine Freude.
Für viele ist es ein Wunschtraum, bleibt es ein Wunschtraum, so erfolgreich zu sein. Hast du vielleicht ein, zwei Rezepte, obwohl du erst 19 bist, wie man erfolgreich werden kann? Ich nehme mal an, authentisch bleiben ist wesentlich.
Ja, ich glaube, Rezepte habe ich auch nicht. Oft gehört auch ein bisschen ein Klick dazu. Man muss einfach das tun, was einem taugt, der Spaß ist im Vordergrund. Und gern muss ich machen, das ist wichtig. Aber im Endeffekt geht es bei der Musik nicht immer um die Preise, um die Zahlen oder ums Geld, was du verdienst, sondern um das, dass es eine ehrliche Musik ist und das probieren wir zu machen.
Wie sehr taugt es daran, durch Österreich zu reisen, wahrscheinlich auch durch Deutschland, durch den derzeit einmal deutschsprachigen Raum wahrscheinlich vor allem, oder?
Ja, es ist glaube ich so wie bei jeder Arbeit, es sind wahnsinnig viele coole Sachen dabei und es taugt mir einfach, wenn ich durch ganz Österreich durchfahren kann und überhaupt in Tirol, weil da versteht mich die Leute neu.
Eben sehr im Dialekt. Gibt es irgendwo auch Probleme mit dem Dialekt? Ich habe eine Show gesehen mit Florian Silbereisen, da hat sie, glaube ich, ein bisschen probiert, auch für das deutsche Publikum.
Nein, ich glaube, da beim Reden, da lasse ich mich nicht verbiegen, ja. Da bleibt mir einfach der Dialekt da und ab und zu ist es gar nicht so schlecht. Da müssen die Leute genauer hinhören, dass sie es verstehen, was ich meine.
Würdest du ein bisschen sogar Parallelen mit Andreas Gabalier sehen, der natürlich auch im Bereich ist, aber doch wieder andere Lieder spielt?
Ja, das fragen sie immer wieder und mir kommt vor, dass es eine wahnsinnige Ehre für mich ist, wo man überhaupt mit einem Andreas Gabalier verglichen wird. Aber so, wenn sie betrachtet, her ist eigentlich gar nicht so gern, weil wir tun so tun nicht so viel gemeinsam die Lederhosen haben wir beide an und dann weiß ich es auch schon wieder, aber ich respektiere ihn Andi brutalst und der hat schon wahnsinnig viel erreicht. Also da kommen 100.000 Leute zu seinen Konzerten, also ist schon eigentlich eine Ehre für mich.
Du bist heute in Tirol, spielst ein Konzert beim Silpark. Das ist, glaube ich, eine ganz neue Geschichte, irgendwie eine Kooperation mit Red Bull. Was machst du da genau?
Genau, wir sind mit dem Brandwagen unterwegs, so nennt sich das. Das ist ein großer Bus, wo wir auf dem Dach und auf der Bühne spielen können. Da werden wir heute zu dritt das neue Album vorstellen, also akustisch, einfach gemütlich ein bisschen spielen. Freier Eintritt, also die Leute kennen und kennen. Und ich freue mich schon drauf.
Und die Tournee läuft durch ganz Österreich?
Ja, genau. Also wir sind in fast jedem Bundesland unterwegs, von Tirol bis nach Wien. Und ja, schauen wir, was kommt.
Gibt es sonst auch Pläne für eine größere Tournee, vielleicht auch in den Hallen?
Ja, vielleicht nächstes Jahr werden wir das in Angriff nehmen, dass wir sagen, wir machen selber eine Tournee. Heuer haben wir auch ganz viel gespielt im Sommer, also mindestens 30 Auftritte. Und ist mir so einfach jetzt mal erfreut. Das ist zwar jetzt mal anders. Ab und zu sind 200 Leute da, ab und zu ein bisschen mehr, aber es ist jetzt mal einzigartig und am coolsten ist es halt, wenn die Leute noch mitsingen bei Liedern, was man selber geschrieben hat.
Was war denn bisher das größte Konzert oder das größte Event, wo du da mit dabei warst?
Ja, wir haben beim Donauinselfest haben wir mal spielen dürfen, da waren, ich glaube, 7000 Leute da. Vorbind haben wir schon mal spielen dürfen von Edmund, Seiler und Speer. Da waren auch immer ein paar Tausend da und es ist jetzt mal cool.
Ich habe was gelesen, der größte Traum wäre, in der Wiener Stadthalle mal zu spielen und dann mit einer ausverkauften Stadthalle. Ist das irgendwie der Adelsschlag in Österreich?
Ich weiß es auch nicht. Das kommt halt ein bisschen zu einem Meilenstein für eine Musiker, ist halt das. Und vielleicht, wer weiß, geht es in 5 oder 10 Jahren auf, dass ich in der Stadthalle spielen darf und dann war es ausverkauft. Das war schon ein großer Traum von mir.
Eine große Halle war in Innsbruck, gerade die Olympiahalle, ist ja die zweitgrößte Halle in Österreich. Und die
zu ja, da müssen wir das auch nicht gerade vorher, leicht. Das ist gescheiter, ja.
Du bist wahrscheinlich auch sonst sehr begehrt, so ein junger Sänger. Eine Frage auch für die weiblichen Fans, bist du noch zu haben?
Ja, verliebt bin ich schon, weißt du, aber das könnte die Musik auch
sein. Das könnte auch sein. Nichts Genaueres weiß man. Also dann wünsche ich alles Gute, weiterhin viel Erfolg auf der Tournee und auch sonst weiterhin. Danke fürs Kommen.
Danke, hat mich sehr gefreut.
Die Nationalbank tourt derzeit durch Österreich, informiert über den Euro, über Bargeld, über Zinsen, über Teuerung. Ich darf bei uns im Studio begrüßen Nationalbankdirektor Thomas Steiner. Willkommen im Studio.
Grüß Gott, vielen Dank.
Herr Direktor, derzeit gibt es immer wieder auch politische Diskussionen rund ums Bargeld. Manche Parteien wollen es auch in die Verfassung schreiben. Andere sagen wiederum, das Bargeld ist nicht gefährdet. Wie ist denn der tatsächliche Status quo?
Ob Bargeld in der Verfassung verankert wird oder nicht, ist eine politische Frage, die für die Notenbank nicht im Vordergrund steht. Für uns ist wichtig, dass das Produkt Bargeld auch in Zukunft erhalten wird. Wir als Notenbank produzieren Banknoten und das ist unser Premium-Produkt. Wir wollen das auch in Zukunft gerne machen, wenn wir hier einen Mehrwert für die Bevölkerung schaffen können. Also insofern freuen wir uns über die Diskussion, wie sie politisch ausgetragen wird, ob in der Verfassung oder außerhalb der Verfassung. Das ist nicht unsere Fragestellung.
Wie beobachten Sie denn derzeit die Entwicklung? Österreich ist ein Bargeldland. Ich glaube, 2/3 aller Transaktionen laufen noch mit Bargeld. In anderen Ländern ist das stark rückläufig. Aber Sie gehen davon aus, dass Bargeld auch bleiben wird?
Auf jeden Fall wird Bargeld bleiben. Wir geben unser Möglichstes, um auch die Vielfalt offen zu halten. Also Sie sollen immer die Wahlfreiheit haben, womit Sie bezahlen wollen, ob Sie digital zahlen wollen, ob Sie mit dem Handy zahlen wollen oder ob Sie mit Bargeld zahlen wollen. Das soll Ihre Entscheidung sein. Und damit das in Zukunft möglich ist, müssen wir uns auch darum kümmern, dass in Zukunft mit Bargeld noch weiter bezahlt werden kann. Sprich, dass es genug Bargeld in der Erzeugung gibt, dass das gut verteilt ist und dass Sie einfach den Zugang dazu haben und dass Sie in den Geschäften auch damit zahlen können. Wir versuchen das zu unterstützen durch diverse Maßnahmen das sehen wir als unsere Aufgabe in der Notenbank.
Auch Bemühungen, das Bargeld abzuschaffen auf europäischer, auf nationaler Ebene, sehen Sie gar keine?
Abzuschaffen ist wahrscheinlich ein sehr hartes Wort. Es gibt natürlich Geschäftsmodelle von Betreibern von Zahlungsmitteln, denen wo das Bargeld sozusagen nicht förderlich ist für diese Geschäftsmodelle. Die freuen sich wahrscheinlich, wenn es mehr Kartenzahlungen gibt und wenn es mehr digitale Zahlungen gibt. Für die Menschen, die die Freiheit haben wollen, digital zu zahlen, die sollen das benutzen. Für andere Menschen, die gerne Bargeld zur Bezahlung benutzen, die sollen das benutzen können. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Wahlfreiheit auch in Zukunft erhalten bleibt. Natürlich gibt es Menschen oder Gruppen, Unternehmen, die sich mehr freuen, wenn es mehr digitale Zahlungen gibt, als wenn es Bargeld gibt. Ja, das ist schon der Fall.
Aber es klingt alles nach Wettbewerb der Zahlungsmittel. Die Leute können sich das aussuchen, ja. Vielleicht auch die Unternehmen. Da gibt es immer wieder auch Diskussionen, müssen die Unternehmen quasi das Bargeld auch annehmen? Haben wir zuletzt in Tirol einen Fall gehabt, einer Handelskette, die einer Filiale das nicht nehmen wollte. Wie sehen Sie das?
Na, ich glaube, das Wesentliche ist, dass das Zahlungsmittel in Österreich, das offizielle staatliche Zahlungsmittel, ist der Euro und ist damit das Euro-Bargeld. Also insofern sollte es überall möglich sein, mit Euro-Bargeld zu bezahlen. Es wird auch Situationen geben, wo das nicht möglich ist. Im Internet einzukaufen wird mit Bargeld schwierig werden. Aber sozusagen abgesehen von sehr ausgefransten Fällen, glaube ich, soll es in jedem Geschäft, also auch in einem Supermarkt in Tirol, immer möglich sein, mit Bargeld zu bezahlen. Dafür setzen wir uns ein und ich glaube, das sollte auch so sein. Und natürlich gibt es in ganz Europa und auf der ganzen Welt Tendenzen, wo das Bargeld weniger beliebt ist, wo weniger mit Bargeld bezahlt wird. Länder wie Norwegen, wie Schweden, aber auch die Niederlande, dort ist Bargeld weit weniger beliebt und weit weniger verbreitet. In einem Viertel der Kinos in Norwegen können sie nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Dort wird schon schwierig, wenn sie nur die Brieftasche mit den Scheinen und den Münzen mithaben. Dort brauchen sie unbedingt eine Karte oder ein Handy, um zu bezahlen, um den Film zu sehen. Das wollen wir nicht in Österreich. Wir wollen in Zukunft auch die Möglichkeit haben, wer will, zahlt digital und wer will, zahlt mit Bargeld.
Aber Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Brauchen wir es dann auch in der Verfassung oder nicht?
Wahrscheinlich ist die Frage, ob Verfassung oder nicht, eine, die Juristen beschäftigen soll. Die beschäftigt es uns in der Notenbank nicht. Was schon eine zentrale Frage ist, und wie komme ich zu meinem Bargeld? Ich habe es vorher schon versucht anzusprechen. Ist es möglich, dass ich einen Zugang zu Bargeld in Bankomaten oder auch in Bankfilialen habe? Und nehmen die Geschäfte dann auch wirklich das Bargeld an? Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage. Also wie funktioniert die Versorgung, aber auch die Entsorgung? Wenn ich ein Geschäft bin, ein Supermarkt und am Ende des Tages eine Tagesloslosung habe, ich muss dieses Bargeld auch sozusagen dann wieder in das System bringen, auf mein Konto. Und ich kann das ja nicht sozusagen monatelang ansparen, das Bargeld in meinem Geschäft. Deswegen ist auch diese Bargeldentsorgung zentral. Wir versuchen ja, Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, günstig zur Verfügung zu stellen, damit das auch in Zukunft attraktiv bleibt, mit Bargeld zu wirtschaften.
Ein Stichwort Bargeld. Es ist ja auch das Bargeld von beiden Seiten quasi schon angeknappert worden. Viele wollen keine kleinen Münzen. Der 500-Euro-Schein ist quasi auch aus dem Verkehr gezogen worden. Sind das Tendenzen in die Richtung Bargeld zurückdrängen oder hat das andere
Hintergründe? Ich glaube, das hat andere Gründe. Also ich persönlich zahle sehr viel mit Bargeld. Ich muss aber sagen, ich zahle extrem selten mit 500-Euro-Scheinen und auch mit 200-Euro-Scheinen, die sozusagen noch aktiv ausgegeben werden, zahle ich extrem selten. Also so größere Beträge überweise ich natürlich auch digital. Kleinere Beträge zahle ich sehr gern bar. Ob mir dann die 1- und 2-Cent-Münzen in der Brieftasche so wichtig sind, das ist eine persönliche Präferenz, ist nicht ganz meines, aber das soll auch frei sein. Wenn der Supermarkt gerne 99 Cent für das Produkt verlangt, dann soll er auch 1 Cent herausgeben können. Ist durchaus okay.
Ich glaube, es wird wieder an neuen Banknotenserien gearbeitet. Es geht ja auch um die Sicherheit des Bargelds. Es ist ja mehrfach nachgebessert worden. Der ursprüngliche Entwurf war, glaube ich, von der Nationalbank aus Österreich. Wie sicher ist denn der Euro diesbezüglich?
Der Euro ist, würde ich sagen, eine der sichersten oder wenn nicht die sicherste Währung, die es auf der ganzen Welt gibt. Auch verglichen mit den ganz großen Währungen, der Euro ist ein wirklich tolles Sicherheitsprodukt. Das heißt aber nicht, dass man stehen bleiben soll und sich auf den ausruhen soll, auf den Erfolgen der Vergangenheit, sondern wird laufend weiterentwickelt. Deswegen arbeitet die Europäische Zentralbank und hier arbeitet die ÖNB aktiv mit an einer Weiterentwicklung von den Sicherheitsmerkmalen, die wir in einer zukünftigen nächsten Euro-Serie einbauen werden, um hier auch in Zukunft Geldfälschungen hinteranzuhalten. Das ist uns wichtig. Und was die äußere Gestaltung anbelangt, gibt es eine öffentliche Diskussion. Es gab auch eine Befragung von Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen Union. Sie können sich beteiligen. Will ich die Motive zeigen, die jetzt auf den Euro-Banknoten drauf sind, die auch von Österreichern gestaltet wurden? Oder soll man hier eine Umgestaltung machen von den Banknoten? Das ist eine offene Frage. Mir persönlich gefallen die Scheine, so wie sie sind, jetzt eigentlich sehr gut.
Ein weiteres Thema, an dem die Europäische Zentralbank dran ist, ist der digitale Euro. Was wäre da der Sinn dahinter? Weil viele können sich darunter wenig vorstellen. Ist das eine Art weitere, sage ich mal, Kartenzahlung?
Ja, wenn Sie so wollen, es ist eine weitere Kartenzahlung. Es ist dann eine Kartenzahlung, das spielt wahrscheinlich für den Endverbraucher nicht so eine große Rolle, aber es ist eine Kartenzahlung mit Zentralbankgeld, nicht mit Geld, das von Geschäftsbanken geschaffen wurde, das Sie sozusagen einfach nur auf dem Konto haben, sondern Sie haben direkt, so wie Sie Euro-Banknoten haben, die von der Europäischen Zentralbank ausgegeben wurden, wird auch der digitale Euro sozusagen ist eine Verbindlichkeit gegen die Europäische Zentralbank. Das macht dann theoretischen Unterschied. Wahrscheinlich im Zahlungserlebnis, im Zahlungsverhalten wird es für den Endverbraucher keinen großen Unterschied machen. Ich verstehe die Debatte und die Diskussion um den Euro, den digitalen Euro, sehr gut. Ich glaube, manchmal wird es ein bisschen zu aufgeregt geführt. Es ist eine weitere Möglichkeit. Auch hier gilt das, was ich beim Bargeld gesagt habe. Es ist Wahlfreiheit wichtig. Wenn Sie in Zukunft mit Ihrer privaten Kreditkarte oder mit Ihrem NFC-Gadget im Handy oder in der Uhr zahlen wollen, das ist gut, das ist in Ordnung. Wenn Sie in Zukunft dann auch den digitalen Euro benutzen wollen, dann können Sie das auch machen. Sie haben dann in Zukunft mehrere Möglichkeiten, hier digital zu bezahlen. Ich glaube, es ist eine günstige Ergänzung, eine passende Ergänzung oder ein Angebot. Niemand muss den digitalen Euro verwenden für die Verbraucherinnen in Europa.
Sie sagen, es wäre eine günstige Alternative. Heißt das, der wäre kostenlos? Die Bürgerinnen und Bürger könnten den nehmen. Und wie wird es dann mit dem Datenschutz ausschauen?
Ja, also der digitale Euro soll kostenfrei sein. Das ist auch schon in dem Rechtstext der Kommission festgehalten worden. Das ist uns wichtig. Aber natürlich fallen Kosten an, die dann beim Händler sozusagen einzuheben sind. Also sozusagen die Kosten, weil nichts ist gratis. Auch das Bargeld kostet natürlich Geld. So wie die Kosten des Bargelds die Zentralbank und der Händler tragen, wird es auch hier in Nachahmung sozusagen des physischen Geldes, auch der digitale Euro für die Endverbraucher nichts kosten, aber sozusagen natürlich gibt es Kosten im System, die dann aber auch vorgesehen sind, rechtlich sozusagen zu deckeln. Aber da soll es auch einen Wettbewerb geben. Man kann das so anbieten, Konditionen den Händlern gegenüber, wie man es für günstig und passend hält, mit einer Obergrenze. Ich glaube, das kann gut gelöst werden und ich bin zuversichtlich, dass das auch in Zukunft gut funktioniert.
Gibt es da eine zeitliche Perspektive, bis wann es diesen digitalen Euro geben könnte, sollte?
Ja, also der erste Schritt ist ein politischer Schritt. Da hat die Kommission schon ihren Entwurf vorgelegt. Jetzt muss das Parlament und die Kommission das gemeinsam beschließen mit dem Rat. Also es braucht zuerst die Politik, die Ja sagt zu dem digitalen Euro. Danach wird die EZB, das Eurosystem, basierend auf diesen rechtlichen Vorgaben technische Ausgestaltungen treffen und hier auch gewisse Optionen sozusagen ziehen oder Möglichkeiten verwirklichen. Das braucht natürlich auch seine Zeit. Ich persönlich rechne nicht mit einer Möglichkeit, mit dem digitalen Euro zu zahlen, solange die aktuelle Präsidentin noch da ist. Also das wäre dann 27, 28 wird es das erste geben, die Möglichkeit, dass sie mit einem digitalen Euro bezahlen können.
Herr Direktor Steiner, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachhören, nachlesen in der Tiroler Tageszeitung auf dt.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf dt.com.